Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ersten Vorlesungsstunde im neuen Jahr 2010. Und es braucht vielleicht jetzt ein bisschen Zeit und Geduld, bis wir nach doch gut 3 Wochen Pause jetzt wieder Eingang in die komplexen Gedankenarchitekturen der Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich seit 68 finden. Kulturtheorie deshalb, weil die Intellektuellen, das heißt die nachdenklichen Menschen, die den öffentlichen Raum mit Texten füllen, seit 68, das ist ja die These meiner Vorlesung in diesem Semester, sie können nicht mehr wie selbstverständlich davon ausgehen, die Intellektuellen in einer Kultur zu leben, die auf einem festen Boden gegründet ist. Nach 1945 hatten die den Krieg, die Verfolgung, die Vertreibung überlebt hatten, die den staatlichen Massenmorden entkommen waren, die hatten eine Zeit lang noch daran festgehalten, dass sie doch immer noch im Abendland leben würden, mit Homer und Aristoteles, mit Augustinus und Dante, mit Shakespeare und Goethe. Und es gab nach 1945 so etwas wie eine Abendlandbewegung. Das finden Sie auch unter diesem Terminus in der Literatur. Aber mit fortschreitendem Bewusstsein hat sich dann enthüllt, dass das, was geschehen war, eine besondere Qualität hatte, die Perversion der Entwicklung im Archipel Gulag, der Bruch der Kontinuität in Auschwitz und das Verschwinden der Verantwortung in Hiroshima, das waren nicht irgendwelche grausamen Dinge, wie sie seit Jahrtausenden unter Menschen immer mal wieder geschehen, sondern es waren Modernitätskatastrophen. Und zwar solche Modernitätskatastrophen, die eben ins Herz der Kultur trafen, in das ethische Empfinden. Denn man wusste damals, nach 1945, und es wurde immer mehr bewusst auch, dass die Akteure, die den Klassenfeind, die verrottete Bourgeoisie und ihre Helfershelfer im Archipel Gulag verfrachteten und ausschalten wollten, die hatten eine hohe Moral, edelste Motive. Sie wollten den Fortschritt der Menschheit. Und diejenigen, die das Projekt der Endlösung der Judenfrage, wie das genannt wurde, entwarfen und technisch-administrativ durchführten, die hörten abends Mozart und Beethoven im Radio und waren, von wenigen sadistischen Ausnahmen abgesehen, doch anständige Deutsche. So sagte man das. Und was Atomphysiker wie Robert Julius Oppenheimer, Politiker wie Harry Truman, Piloten wie Claude Etherly anging, so verläuft sich ja die Frage nach ihrer Verantwortung, denn sie taten alle nur ihre Pflicht. Sie taten ihre Pflicht in einem Geflecht von Rücksichten und Verbindlichkeiten, aus dem auszusteigen ihnen unmöglich schien. Ja, der Abschluss des letzten Teils über das Verschwinden der Verantwortung, die Vorstellung von Jean Baudrillard, den ich ja an die Seite von Günther Anders gestellt habe, der fehlt uns noch. Über das Hauptwerk von Baudrillard, der symbolische Tausch und der Tod, da habe ich gesprochen. Ich habe über seine Zeichentheorie gesprochen, über Imitation, Produktion, Simulation. Eine Zeichentheorie, die eben die Gegenseitigkeit von Zeichen und Realität betrifft. Vor Weihnachten habe ich dann noch erläutert, dass Baudrillard mit Begriffen operiert, die er von Jacques Lacan übernimmt. Imaginär, symbolisch, real. Und das habe ich Ihnen ja in der letzten Stunde vor Weihnachten noch in einem Mini-Exkurs zu Lacan erläutert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an meine Kurzformeln dafür, denn das sind die Begriffe, mit denen Baudrillard arbeitet. Das Ganze ist imaginär, oder anders formuliert, das Imaginäre ist das Ganze. Bilder sieht man immer nur als Ganze. Man kann den einen oder anderen Ausschnitt zeigen, aber den Ausschnitt sieht man auch immer nur als Ganzes. Bilder können auch nicht Nein sagen. Bilder können überhaupt nichts sagen. Sie sind nämlich stumm. Das Symbolische, das macht den Unterschied, die Unterscheidung. Das ist bei Lacan die Einrede des anderen, und das Symbolische sagt man nicht zuerst sich selbst, oder das Symbolische erscheint nicht, wenn man selber redet, sondern man bekommt es gesagt vom anderen. Eben, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, hör zu, was ich dir sage. Das Symbolische macht den Unterschied und es erzwingt einen Riss im Bild des Ganzen, einen Riss im Imaginären. Und das Reale schlussendlich ist der Rest, die Rechnung, die nicht aufgeht. Wirklichkeit ist nicht geometrisch. Oder das dicke Ende, das nachkommt, der Teufel, der im Detail steckt. Jacques Lacan war ein Magier unter den Intellektuellen. Einer Anekdote zufolge soll er bei einer seiner Geburtstagsfeiern das mal so gemacht haben: die Gäste erwarteten, dass er durch eine bestimmte Tür den Raum betritt, die er auch immer benutzte. Entsprechend war auch der Tisch mit den Getränken aufgebaut. Der Raum war dann gefüllt mit Gästen und dann hörte man die Stimme Lacans, Mesdames, Messieurs und so weiter, die Begrüßung, die Ansprache der Gäste. Alle stellten sich entsprechend auf, reckten die Köpfe, um Lacan irgendwie an dieser Tür sehen zu können. Aber man sah ihn nicht. Er hatte nämlich heimlich zuvor unter dem Tisch mit Wein und Wasserflaschen ein Tonbandgerät mit Lautsprecher aufgestellt, von dem seine Rede abgespielt wurde. Und im selben Moment, da seine Stimme die Gäste frontal erreichte, betrat er von der gegenüberliegenden Tür schweigend den Raum und sah auf die Rücken seiner Gäste. Das heißt, auf die Körperpartien, die man selbst mit eigenen Augen normalerweise nicht sehen kann, sondern nur mit Hilfe eines Spiegels sehen kann. Spiegelstadium, Sie erinnern sich. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein echt lacanianisches Arrangement. Nicht? Das Ganze, was die Gäste sehen, ist imaginär. Das Symbolische, das sie hören, das macht den Unterschied. Und das Reale, die ganze Szene, das Arrangement, so wie es wirklich war, das bildet eben den Rest. Ich denke, mit dieser Anekdote sind wir ganz gut vorbereitet, wieder in Baudrillards Kulturtheorie einzusteigen. Und zwar geht es weiter mit dem Punkt 3, dem Canetti-Punkt. Der Canetti-Punkt, der stammt von Elias Canetti. Elias Canetti, ein Schriftsteller, der mit seinem Buch mit dem Titel Masse und Macht, eine Theorie der Massengesellschaft, eine Theorie der Massenbewegung, eine Theorie von Massen und Meuten vorgelegt hat, die ihresgleichen sucht, kein Soziologe, ein Schriftsteller, aber wir Soziologen, Soziologinnen können enorm viel von Canetti lernen, gerade aus diesem Buch Masse und Macht, empfehlenswert. Also jetzt aber zum Canetti-Punkt, und den findet man nun an ganz anderer Stelle. Canetti nennt seinen Punkt auch nicht Canetti-Punkt, sondern man findet ihn bei Jean Baudrillard in dem Buch Les Stratégies Fatales, die fatalen Strategien, 1983. Das heißt, wir müssen wieder gedanklich hinein in die Zeit des Kalten Krieges, in die Zeit des Overkill. Ja, aus diesem Buch, die fatalen Strategien, will ich nur eine Reflexion hervorheben, die Baudrillard an eine Überlegung von Canetti anschließt. Bei Canetti heißt es, ich zitiere, eine peinigende Vorstellung, dass von einem bestimmten Zeitpunkt ab die Geschichte nicht mehr wirklich war. Ohne es zu merken, hätte die Menschheit insgesamt die Wirklichkeit plötzlich verlassen, Alles, was seither geschehen sei, wäre gar nicht wahr. Wir könnten es aber nicht merken. Und unsere Aufgabe sei es nun, diesen Punkt zu finden. Und solange wir ihn nicht hätten, müssten wir in der jetzigen Zerstörung verharren. Zitat Ende. Soweit Canetti. Um diesen Punkt wird es im Folgenden gehen. Wie gesagt, wir müssen uns nochmal in die Zeit des Kalten Krieges zweier atomarer Supermächte zurückversetzen. Und ich schließe gleich die erste Passage an, mit der Baudrillard nun diesen Canetti-Punkt unter die Lupe nimmt. Er schreibt, ich zitiere, Dead Point, der tote Punkt, an dem jedes System die kaum wahrnehmbare Grenze der Umkehrbarkeit, der Widersprüchlichkeit, des Infragestellens überschreitet, um zur Unwidersprüchlichkeit, zur Selbstbespiegelung zu gelangen, zur Ekstase. Dort beginnt eine Pathophysik der Systeme. Die logische Übersteigerung dieses Eskalieren hat auch, wenn es immer die Form der Katastrophe im Zeitlupentempo annimmt, nicht nur negative Aspekte. Das gilt auch für die Systeme der Zerstörung der strategischen Waffen. Der Punkt, an dem die zerstörerischen Kräfte sich gegenseitig überbieten, der Punkt bedeutet das Ende der Kriegsszene. Zwischen dem Vernichtungspotenzial und seiner Zweckbestimmung gibt es keinen Zusammenhang mehr, also ist es auch sinnlos, sich seiner zu bedienen. Das System schreckt sich selber ab. Und was daraus paradoxerweise folgt, ist der vorteilhafte Aspekt der Abschreckung. Der Krieg findet keinen Raum mehr. Also muss man die Hoffnung gerade auf das Weiterbestehen des nuklearen Wettlaufs und Westrüstens setzen. Das ist der Preis für den reinen Krieg, er greift hier eine Formulierung von Paul Virilio auf, das heißt für die reine, leere Form, für die hyperreale, ewig abschreckende Form des Krieges. Das ist der Punkt, an dem wir uns erstmalig zum Ausbleiben von Ereignissen beglückwünschen können. Ein Krieg wird, wie das Reale, nie wieder stattfinden. 1983 geschrieben. Und dann heißt es weiter, ein Ausnahmefall wäre, dass es den Nuklearmächten durch Abrüstung gelänge, neuen Raum für Kriege zu schaffen. Wenn es den Militärmächten gelingt, durch den Abbau des auf den zweiten Blick doch höchst nützlichen Irrsinns des Wettrüstens eine neue Kriegsszene, einen begrenzten, also menschlichen Raum zu schaffen, dann werden die Waffen ihren Gebrauchswert und ihren Tauschwert wiedererlangen. Es wird wieder einen Austausch des Krieges geben. In seiner erdumspannenden, ekstatischen Gestalt ist der Krieg zu einer unmöglichen Form des Austauschs geworden. Es ist diese erdumspannende Gestalt des Krieges, die uns beschützt. Zitat Ende. Wie gesagt, Reflexionen aus dem Jahre 83, das ist ja noch gar nicht so lange her. Jetzt, heute, beschützt uns diese erdumspannende Gestalt des Krieges nicht mehr so wie früher. Es gibt wieder menschliche Räume für Krieg. Das Verschwinden der Verantwortung, das hängt ja zusammen mit dieser atomaren Doppelrüstung. Dieses Verschwinden der Verantwortung unterliegt dem, was ich ganz zu Anfang das Neo-Retro-Spiel genannt habe. Erinnern wir uns an Günther Anders und seine, wie ich das genannt habe, Rehabilitation der Primitivwaffen angesichts des Jokes von Ronald Reagan. Auch bei Anders gab es so etwas wie einen Canetti-Punkt, ein Punkt, an dem er die Wirklichkeit verlassen hat oder an dem Punkt, an dem er meinte, die anderen, die da gelacht haben, haben eigentlich die Wirklichkeit verlassen. Baudrillard und Anders haben es mit derselben Problematik zu tun, dem Verschwinden verantwortbarer Handlungen in systemischen Zusammenhängen, sodass eben Wirklichkeiten entstehen, die unwirklich sind. Realer als real, hyperreal oder vielleicht simuliert. Jedenfalls uneindeutig in ihrem ontologischen Status. Es sind dies Wirklichkeiten, in der die Alternative, von der ich gesprochen habe, dramatisieren. Ist das jetzt dramatisiert? Oder verharmlosen? Ist es gar nicht so schlimm? So oder so zu unbefriedigenden Ergebnissen, in jedem Fall zu Realitätsverlusten führt. Nützlicher Irrsinn des Wettrüstens, genau das war für Günther Anders ja die Katastrophe. Für Baudrillard antipodisch war es das Ausbleiben der Katastrophe. Und es ist ja auch schwer zu sagen, was war das überhaupt, Overkill, als Fähigkeit, den Gegner und die menschliche Gattung mehrfach zu vernichten. Günther Anders Rede von der Bombe als einem überschwelligen Phänomen, das liegt nahe bei dem, was dann Baudrillard hyperreal genannt hat. Und wir haben zu fragen, wo liegt eigentlich der Canetti-Punkt bei Günther Anders? Der Punkt, an dem die Wirklichkeit verlassen wurde, oder spiegelbildlich gesagt, an dem die Fantasien verlassen wurden. Wo liegt der Canetti-Punkt auf der anderen Seite bei Baudrillard? Nun, diese Punkte, das merken Sie, sind vertragte Punkte, denn dieser gedanklichen Konstruktion von Canetti zufolge sind es ja solche, an denen wir die Wirklichkeit verlassen haben, ohne es zu merken. Und diese Diskussion um den Wirklichkeitsverlust, Luhmann sagt, die operative Geschlossenheit sozialer Systeme, die sind blind, sie sehen außen nur das Rauschen der Umwelt. Dieser Wirklichkeitsverlust ist ja nur eine andere Formulierung für das, was ich unter dem Titel Verschwinden der Verantwortung thematisiert habe. Ja, das Thema des Verschwindens der Verantwortung, des Verschwindens der Realität in der Bilderwelt der Moderne, das war Günther Anders Thema vor Hiroshima in den 40er Jahren, als sich der Emigrant Anders in Hollywood aufhielt, in den Kostümarsenalen der Universal Studios und anderer als Mitglied des Reinigungsdienstes sich in Los Angeles sein Geld verdiente. Daher kennt er das Problem mit der Bilderwelt, der Simulation. Er kannte auch diesen hier. Er kennt auch den Hollywood-Star Ronald Reagan, späterer Präsident der Vereinigten Staaten. Hier macht er Reklame für die Zigarettenmarke Chesterfield. Er kennt ihn auch, den Ronald Reagan, dessen Joke über den Abwurf von Bomben, amerikanischen Bomben in Moskau, Anders ja dann zu einem Mordaufruf veranlasste. Die Welt der Medien und der Konsumgesellschaft, das war für Günther Anders vor Hiroshima die Phantomwelt, die Welt der Abbilder von Abbildern von Abbildern. Ein ganz wichtiger Text von ihm heißt, Günther Anders, die Welt als Matrix und Matrize. Also, das ist natürlich ein Text für alle Matrix-Fans unter Ihnen, nicht? Die Welt als Matrix und Matrize. Günther Anders hat sich bis Hiroshima mit dem Thema Mensch ohne Welt befasst, so der Titel seiner literatur- und medienkritischen Schriften. Nach Hiroshima steht bei Günther Anders die Welt ohne Mensch zur Debatte. Man kann dies auch als Doppelformel nehmen. Mensch ohne Welt, Welt ohne Mensch. Nicht als Duell, sondern mit Jean Baudrillard gesagt, als Paar eines simultanen Gegensatzes. Diesem Verschwinden der Verantwortung in der Debatte Isoli Anders, das haben wir ja besprochen, diesem Verschwinden entspricht nun bei Baudrillard die Negation des symbolischen Tauschs. Die Verweigerung der Reziprozität. Das Militär nimmt ja auch Isolis Bankräubereien überhaupt nicht ernst. Bei Günther Anders, so könnte man sagen, wäre der Punkt der Umkehr, der Canetti-Punkt in der Symbolisierung von Hiroshima zu sehen. Hiroshima ist für Anders das Symbol, Symbol hier im Lacanschen Sinne, das das Maß abgibt für die Unterscheidung von imaginär und real. Ja, nun bleibt nach all dem noch einiges offen. Es bleibt die Frage offen, woher kommt eigentlich dieser Wunsch, diesen Canetti-Punkt zu finden. Woher kommt der Wunsch, die Stelle zu finden, den Augenblick zu finden, an dem wir irgendwie aus der Wirklichkeit ausgezogen sind, an dem Realitätsverluste einsetzen? In den 80er Jahren blühen in Deutschland und Frankreich Theorien des Posthistoire auf. Posthistoire. Eine Bewegung Schrecken aller Historiker dieser Zeit, die dachten, sie hätten jetzt nichts mehr zu tun. Posthistoire. Kulturtheoretiker denken das Ende der Geschichte. Baudrillard ist beteiligt an dieser Debatte. Sein Posthistoire ist raffiniert gedacht. Er schreibt nämlich, oder seine These ist, das Ende der Geschichte ist nicht morgen, wie die Apokalyptiker denken und immer gedacht haben, sondern es hat schon stattgefunden. Aber wir wissen nicht, wann das gewesen ist. Sozusagen eine Anwendung des Canetti-Punkt-Modells. Aber es wächst eben der Wunsch zu wissen, der Wille zu wissen, wann denn dieser Exodus aus der Realität stattgefunden hat. Baudrillard fragt, was hat es nun mit dem Wunsch Canettis auf sich, den blinden Punkt der Vergangenheit, jenseits dessen die Dinge aufgehört haben, wirklich zu sein, wiederzufinden? Den Punkt, an dem die Geschichte aufgehört hat zu existieren, den Punkt, der unbemerkt an uns vorübergegangen ist und dessen wegen wir gezwungen sind, in der jetzigen Zerstörung zu verharren. Und er fragt weiter, angenommen, wir könnten diesen Punkt bestimmen. Was könnten wir damit anfangen? Durch welches Wunder erhielte die Geschichte wieder einen Anflug von Wirklichkeit? Durch welches Wunder könnte man die Zeit zurückdrehen, um gegen ihr Verschwinden anzugehen? Welche Vorsichtsmaßnahmen hätte man ergreifen müssen, um diesen historischen Kollaps, dieses Koma und diese Verflüchtigung des Realen zu vermeiden? Haben wir Fehler gemacht? Hat die Menschheit irgendwelche Fehler gemacht? Irgendwelche Geheimnisse missbraucht? Oder irgendeine fatale Unvorsichtigkeit begangen? Es ist genauso müßig, sich danach zu fragen, wie nach dem geheimnisvollen Grund, warum man von einer Frau verlassen wurde. Es hätte sich sowieso nichts daran ändern lassen. Das Erschreckende an einem solchen Ereignis, also er meint jetzt diesen Canetti-Punkt, das Erschreckende an einem solchen Ereignis besteht aber darin, dass alle Anstrengungen, es abzuwenden, von einem bestimmten Punkt an nur noch dazu dienen, es zu beschleunigen. Keine Vorahnung nützt einem, jedes Ereignis rechtfertigt vollkommen das, was ihm vorausgegangen ist. Es ist die reinste Naivität, die uns jedem Ereignis Ursachen zuzuschreiben lässt und veranlasst zu denken, dass es sich auch hätte nicht ereignen können. Zitat Ende. Ja, und das ist nicht einfach, das ist ein ganz eigenartiger Umgang mit dem Canetti-Punkt. Was soll die Suche? Jedes Ereignis rechtfertigt vollkommen das, was ihm vorausgegangen ist. Das ist ein etwas komplizierterer Gedankengang, den wir ja täglich von der politischen Klasse hören. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternativen. Jedes Ereignis rechtfertigt vollkommen das, was ihm vorausgegangen ist. Man nennt das fatalistisch. Bei Baudrillard, fatale Strategien, bei diesem Text bin ich ja, bei Baudrillard ist es freilich ein sehr herausfordernder Fatalismus, eine Theorie fatal wie eine Femme fatal. Und diesen Typus fataler Theorien müssen wir uns noch etwas genauer ansehen. Baudrillard kommt ja im Unterschied zu Günther Anders eben kein Aufruf zum Terrorismus heraus. Terror, Geiselnahme, Drohung, Erpressung, das sind alles große Themen Baudrillards. Bei ihm finden sich weder Sympathie noch Distanzierung, sondern mehr ein Diskurs, der das Tempo fataler Ereignisketten beschleunigen möchte. Das Verschwinden der Verantwortung in modernen Systemen ist nicht aufzuhalten. Und für Baudrillard wäre es auch allzu banal, darauf zu setzen, nun mit einer reprimitivisierenden Rückholung der Verantwortung, etwa durch Mordaufrufe, die von Günther Anders wiederum alte Zeiten herzustellen. Fatale Theorien im Sinne Baudrillards, sie arbeiten mit der Verweigerung, sich zum Realen erpressen zu lassen, sich zu fügen, wie dies banale Theorien tun. Das Gegenteil von fatalen Theorien sind nämlich banale Theorien. Das ist ein wichtiger Unterschied, den er aufmacht. Fatale Theorien, banale Theorien. Also banale Theorien, was ist das? Also Fügsamkeit ist zum Beispiel eine banale Strategie. Alle ihre Pläne erfüllen sich, wenn die anderen sich ihnen fügen. Das ist banal. Das ist eine banale Theorie. Banale Theorien sind nicht nur alltäglich, sondern sie sind auch in der Wissenschaft verbreitet. Und ihre Stützpfeiler sind eben hausbackene Realitätsauffassungen und daran angepasste Verantwortungsvorstellungen. Der Unterschied zwischen banalen und fatalen Theorien ist an dem Grad erkennbar, in dem das Verschwinden der Verantwortung in modernen Systemen ethisch problematisiert wird. Die Verantwortung schwindet, folgt man dem baudrillardschen Gedankengängen, nämlich zweimal. Die Verantwortung verschwindet in banalen Theorien aufgrund des Gehorsams, der Fügsamkeit, der Anpassung. Sie taten nur ihre Pflicht. Oppenheimer, Truman, Easterly, sie taten alle nur ihre Pflicht. Sie folgten der Erpressung zum Realen. In fatalen Theorien wird die Verantwortung nicht wiederhergestellt, sie verschwindet auch. Jedes Ereignis rechtfertigt vollkommen das, was ihm vorausgegangen ist, aber trotzdem, meine Damen und Herren, verschwinden ist nicht gleich verschwinden, so wenig Tod gleich Tod ist. Sie erinnern sich an den symbolischen Tausch und der Tod. Die Differenz zwischen einer banalen Theorie und einer fatalen Theorie, sie besteht darin, um Baudrillard zu zitieren, dass sich das Subjekt in der einen, das heißt der banalen Theorie, für immer tückischer hält als das Objekt, während in der anderen das Objekt immer tückischer, immer als tückischer, zynischer und genialer als das Subjekt vorausgesetzt wird, welches vom Objekt ironischerweise auf Umwegen erwartet wird. Das ist etwas verdreht, meine Damen und Herren. Deshalb fasse ich das nochmal zusammen. Also banale Theorien. Was ist das Merkmal einer banalen Theorie? Das Subjekt hält sich für tückischer als das Objekt. Nicht wahr? Wir sind geniale Soziologen. Wir sind viel klüger als die Objekte, die wir untersuchen. Überhaupt, die Wissenschaften sind enorm klug. Banale Theorien. Das Subjekt hält sich für tückischer als das Objekt. Fatale Theorien, so Baudrillard, ist etwas anderes. Wir gehen es anders aus in fatalen Theorien. Da wird das Objekt als tückischer, zynischer, genialer als das Subjekt vorausgesetzt, welches vom Objekt ironischerweise auf Umwegen erwartet wird. Nicht wahr? Das ist, kann man sich mal aufschreiben, an die Wand hängen und mal einen Tag drüber nachdenken. Das ist nicht ganz einfach. Also Sie merken natürlich zunächst, fatale Theorien sind komplexer als banale Theorien. Warum sind sie komplexer? Weil hier ein bestimmter Realitätsbegriff vorhanden ist, weil eben der Teufel im Detail steckt, weil das dicke Ende nachkommt, weil die Wirklichkeit immer klüger ist als wir, wenn man das verkürzt sagen wollte. Und der Canetti-Punkt, der kann ja als eine Art Teufel im Detail betrachtet werden. Und denn damit rechnen ja die wenigstens, dass wir überhaupt die Wirklichkeit verlassen könnten. Parallel gesagt, damit rechnet ja keiner, dass die Verantwortung so sehr verschwinden könnte, wie etwa im Overkill des Kalten Krieges geschehen ist. Oder man kann es ja auch mal in unsere Gegenwart übersetzen, nicht? Wer rechnet schon mit Systemversagen von Ihnen? Wer rechnet eigentlich mit Systemversagen? Systemversagen von Banken? Systemversagen von Geheimdiensten? Was folgt aus Systemversagen? Sollen wir jetzt jeden Morgen daran denken, dass heute vielleicht Systemversagen ist? Vielleicht, wenn man so denkt, hätte man dann die Wirklichkeit verlassen? Oder soll man Systemversagen bagatellisieren? Naja, Lehman Brothers mal passiert, okay. Ist ja schon ein bisschen her. Circa 50 Billionen Dollar faule Kredite liegen derzeit irgendwo im System. Was soll's? Vergessen wir es. Dann hätte man vielleicht auch die Wirklichkeit verlassen. Das ist nicht ganz einfach, unsere Lage. Baudrillard fährt in der Reflexion fort, und damit nähere ich mich langsam dem Ende. Er schreibt, überdies gibt es diesen Canetti-Punkt vielleicht gar nicht. Ihn gibt es nur, wenn man beweisen kann, dass es vor ihm wirklich Geschichte gegeben hat. Das wiederum wird aber unmöglich, wenn man besagten Punkt erst einmal überschritten hat. In einer Sphäre, in der Geschichte bedeutungslos geworden ist, kann diese selbst weder reflektiert werden, noch kann sie Beweise liefern. Und, ja, dies schreibt Baudrillard den Historikerinnen und Historikern ins Stammbuch, die seit den 80er Jahren zur Orientierungswissenschaft geworden sind. Es heißt weiter, Zitat, deshalb zwingen wir ständig alle vorangegangenen Epochen, alle Lebensformen und alle Mentalitäten dazu, ihre historische Wahrheit zu präsentieren und von sich mittels Beweisen und Hilfsdokumenten zu berichten. Alles wird dokumentarisch, was darauf schließen lässt, dass wir sehr wohl spüren, dass all dies in unserem Zeitalter des Untergangs der Geschichte nichtig ist. Guido Knopp lässt grüßen, könnte man an den Rand dazu schreiben. Wir können weder in die Vergangenheit zurückkehren, noch die jetzige Situation akzeptieren. Und dann fährt er fort, zitiere, einige haben dies Dilemma auf die einfachste Art gelöst. Sie haben den Anti-Canetti-Punkt entdeckt. Den Punkt, an dem eine Verlangsamung einsetzt, die es ermöglichen könnte, in die Geschichte, in das Reale und das Soziale in gleicher Weise zurückzukehren, wie ein im Weltraum irregeleiter Satellit wieder in die Erdatmosphäre zurückkehrt. Eine falsche Radikalität hat uns in zentrifugale Räume abirren lassen. Ein gewaltiger Kraftakt bringt uns in die Realität zurück. Hat man einmal der Angst vor der Irrealität der Geschichte, vor dem plötzlichen Zusammenbruch der Zeit und dem Realen abgeschworen, dann wird alles wieder wahr und sinnvoll. Und vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht sollte man diesen Blutsturz des Wertes aufhalten. Genug der terroristischen Radikalität, genug der Simulakren, eine Wiederbelebung der Moral, Wiederbelebung des Glaubens, Wiederbelebung des Sinns, nieder mit den Untergangsanalysen. Zitat Ende, 1983 geschrieben. Ja, ich weiß nicht, könnte ja sein, dass wir heute da sind, denn wir erleben ja in der politischen Rhetorik jedenfalls das Umschalten auf einfache Lösungen. Banale Theorien erfreuen sich großer Beliebtheit. Also den Kindern zum Beispiel muss einfach mehr Moral beigebracht werden. Einfach so beibringen, damit sie nicht einfach so gewalttätig sind. Ne? Oder einfach jetzt von Hedonismus, Spaßgesellschaft ist vorbei, auf Askese umschalten. Einfach umschalten. Jetzt ist wieder ein historischer Tag, Wiederkehr der Geschichte, Ende des Posthistoire, ganz einfach. Oder Sicherheit vor Freiheit, einfach umschalten, ist auch einfach. Oder Identität statt Reflexion, ist auch einfach. Vielleicht haben Sie recht, so Baudrillards Prognose von 83, vielleicht haben Sie recht, den Blutsturz des Werts aufzuhalten, und unsere endlosen Wertedebatten bezeugen ja diesen Blutsturz des Wertes. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht, aber die Überlegenheit komplizierter, fataler Theorien besteht ja darin, dass in ihnen das Objekt immer als tückischer, zynischer und genialer als das Subjekt vorausgesetzt werden. Ja, Jetzt fange ich langsam an, aus dem Canetti-Punkt rauszukommen. Diejenigen, die sich ganz entschlossen haben, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, dass nun 1909 nach 89 alles wieder so wie früher wird, also zum Beispiel wie vor 68, oder wie Angela Merkel sagte, 1989 die zweite Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Reset, nochmal wieder von vorne. Ich denke, Sie rechnen nicht mit der Tücke des Objekts, dieses seltsame Objekt, Objet du désir, in der französischen Kulturtheorie Yvon genannt, Ereignis genannt. Ja. Nach dem kanetischen Punkt, von dem jetzt die Anti-Canetti-Punkt-Leute behaupten, es gäbe ihn gar nicht, treten, so Baudrillard, Ereignisse als reine Ereignisse auf. Ereignisse, die den Modus ihres eigenen Verschwindens vorwegnehmen. Ereignisse ohne Folgen. Und diese Phänomene, wenn Sie mal einen Monat Tagesschau gucken oder sowas ähnliches, da merken Sie das, Ereignisse ohne Folgen. Das ist fast wie Musils Mann ohne Eigenschaften. Ereignisse ohne Folgen, sowas gehört zu den Objekten, die in fatalen Theorien als tückischer als das Subjekt vorausgesetzt werden. Man muss sich vielleicht diese Sorte von Ereignissen nochmal genauer ansehen. Baudrillard spricht davon, dass diese Ereignisse heute stets die Farbe einer Katastrophe annehmen. Größere Katastrophen, mittlere Katastrophen oder winzige Katastrophen oder Schneechaos. Also zum Beispiel rufe ich einfach für die Älteren nur mal so diesen Film ab, der in ihrer Erinnerung losläuft, wenn sie das Wort Tschernobyl hören. Das ist so etwas wie ein reines Ereignis, eine Katastrophe im baudrillardschen Sinne. Sie ist nämlich ereignisreicher als das Ereignis, das heißt, sie ist potenziell irgendwie folgenlos. Immer wieder angemahnt durch inszenierte Erinnerungssimulationen. Das kann man im Parallellauf der Reihe die Tagesschau vor 20 Jahren, die Wochenschau vor 40 Jahren, die Jahrhundertfeier 1900 etc. mitkriegen. Dabei ist der Nukleus solcher Ereigniskatastrophen immer auch eine Katastrophe des Sinns. Und einem solchen Ereignis können dann auch alle möglichen Ursachen zugeschrieben werden. Es steht auch allen Interpretationen offen, aber es verschließt sich eigenartigerweise der Festlegung auf einen bestimmten Sinn, der Gegenstand, den fatale Theorien voraussetzen, eben das Ereignis dieser Art ist tückisch. Man könnte sagen, eben solch Geschehen in hergestellten Wirklichkeiten, auch wenn wir es erinnern, ist sozusagen verantwortungslos. Vielleicht dazu noch eine Erinnerung. Als man 1949 mit dem Bau der Superbombe, also der Wasserstoffbombe begann, da tauchte die Frage auf unter den Wissenschaftlern, ob die thermonuklearen Vorgänge, wenn sie erst einmal durch die Bombe in Gang gesetzt worden waren, dann auch auf die Lufthülle und die Wasserfläche der Erde übergreifen können. Die Frage, über die sich damals die Experten stritten und den Kopf zerbrachen, lautete, könnte es nicht geschehen, dass die Wasserstoffbombe eine unaufhaltsame globale Kettenreaktion auslösen würde, die in kurzer Zeit den ganzen Planeten Erde in ein flammendes Inferno, in einen kurzlebigen Stern verwandeln müsste. Normalerweise entscheidet ja bei solch strittigen wissenschaftlichen Hypothesen die Serie der Experimente. Also machte man sich daran, das Experiment der globalen Kettenreaktion so lange zu wiederholen, und Sie merken, jetzt muss ich schon stoppen, denn ich bin gerade dabei, so einen Canetti-Punkt absichtlich einzuführen. Man machte natürlich keine Experimente, sondern beauftragte den Physiker Gregory Braid. Er solle das doch mal ausrechnen. Gregory Braid war übrigens Spezialist für die Verhinderung des Untergangs von Schlachtschiffen im Zweiten Weltkrieg. Gregory rechnete und rechnete, und er wusste auch, dass sich alle auf ihn verlassen würden. Die Frage, gibt es eine Kettenreaktion, die den Planeten zum strahlenden Stern macht? So eine Frage ist übrigens weder in der Geschichte noch in irgendeinem Mythos noch im Märchen irgendwann jemals einem Menschen gestellt worden. Und wenn er nun irgendeinen Faktor übersah, wenn er sagte, okay, das Risiko, von dem ihr sprecht, ist nach menschlicher Vermutung nicht vorhanden, und dann stellte sich heraus, dass er sich geirrt hatte. War nicht auch die Erschließung der im Atom schlummernden Kräfte von den namhaften Gelehrten lange Zeit für unmöglich gehalten worden? Lag ein Fehlurteil nicht immer im Bereich des Möglichen? Das sind Fragen, die Robert Jung in dem Buch Heller als tausend Sonnen, das ich Ihnen genannt habe, stellt. Ja, diese Anekdote, wenn man das so nennen darf, was ich Ihnen eben erzählt habe, die gehört zu jener Art Ereignisse, die als tückische Objekte Gegenstand fataler Theorien sind. Die Geschichte mit Gregory Braid, das ist ein unglaubliches Ereignis, aber ein Ereignis ohne Folgen. Sie können das einfach auch vergessen. Das hätte auch keine Folgen. Ja, meine Damen und Herren, ich komme so langsam jetzt zum Schluss, zum mehrfachen Schluss, einmal Schluss mit Baudrillard, diesem ungeheuer verwirrenden, komplexen Autor, den man langsam und in Ruhe lesen sollte. Schluss mit dem Verschwinden der Verantwortung, mit der ethischen Problematisierung, die von Hiroshima ausgegangen ist. Über die habe ich nun mehr gesprochen als über die Perversion der Entwicklung, den Archipel Gulag, und auch mehr als über den Bruch der Kontinuität über Auschwitz. Das hat nichts zu bedeuten. Ich hätte es auch anders machen können. Wichtig war mir, Ihnen jeweils den Radius der ethischen Problematisierung aufzuzeigen, der an diesen drei Namen hängt. Und nun glaubt man ja schon seit langem, dass irgendwann doch endlich mal Gras über diese Namen wächst. Auch zu Beginn der 60er Jahre hoffte man dies. Man hofft auf eine Normalisierung. Und wenn ich mich erinnere, in die Zeit zurückversetze, als ich angefangen habe zu studieren, so habe ich auch diese Erwartung gehabt. Die Erwartung, dass da Gras drüber wächst, irgendwann, nicht wahr? Die Erwartung einer Normalisierung gehört übrigens auch zum Normalen. Und seltsam ist, dass das Warten auf das Gras, das über diese Geschichten wächst, dann doch immer wieder enttäuscht wurde. Der Archipel Gulag, Auschwitz und Hiroshima sind Geschichtszeichen geworden. Geschichtszeichen, das ist ein Terminus, der stammt vom Philosophen Immanuel Kant. Kant hat ihn auf die Französische Revolution angewandt. Er hat gesagt, die Französische Revolution ist ein Geschichtszeichen. Also diese drei Namen sind auch Geschichtszeichen, deren Namen man dann eigentlich auch immer korrekterweise in Anführungszeichen setzen müsste, so wie dies Jean-François Lyotard in seinen Schriften konsequent getan hat. Ja, über alle Geschichte wächst Gras, natürlich, aber die Macht der Geschichtszeichen vermindert sich keineswegs mit der zeitlichen Entfernung, sondern, ich weiß nicht wieso, aber eigenartigerweise nimmt sie im Gegenteil zu. Jene Begebenheiten waren zu groß, als dass noch so angestrengte Gleichgültigkeit die an sie geknüpften Emotionen aus der Welt zu schaffen vermag. Und daher sind ohne Erinnerung an jene Begebenheiten, die ganzen Kontroversen, die seit den 60er Jahren über postmodernes Denken stattfindet, unverständlich. Es ist auch unverständlich, warum Kultur problematisch wird, warum eben post alledem die ethische Problematisierung voransteht, Ethik vor Ontologie, anders als im 19. Jahrhundert, anders als in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Diese drei so ganz verschiedenen Geschichtszeichen, die drei Namen, stellen eben das in Frage, um es nochmal zu wiederholen, worauf wir Europäer so stolz waren, eben die Höhe unserer Kultur. Ja, das ist die Grobgliederung nochmal. Methode und Stil, das war ein ganz kurzer Teil. Ethik, das war der lange, lange Teil, den ich eigentlich ja noch vor Weihnachten fertig machen wollte, aber dafür ist es heute soweit. Jetzt kommt der dritte Teil, Morphologie. Damit mache ich morgen weiter. Morphologie, das ist die Lehre von der Gestalt. Und ich hatte ganz zu Beginn der Vorlesung schon gesagt, dass es in diesem Abschnitt nun um 68 geht. Sie können auch schreiben, Morphologie der 60s. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.